Ich freue mich wieder in dieser herrlichen Welt der Langensteinbacher Höhe zu sein. Es ist ganz arg schön, diese Missionstage genieße ich sehr und danke auch für die liebe Einleitung. Das ist immer wieder bereichernd, auch die Begegnungen, die man mit Ihnen allen hat. Das war schon gerade eben schön, wenn Einzelne grüßen kann. Von der Gestaltungskraft des Evangeliums. Jetzt haben Sie sicher alle schon Versammlungen erlebt, wo das Wort ausgelegt wurde und sie sind eingeschlafen. Ihnen noch nie passiert. Wo sie gegähnt haben, das ist eigentlich ganz tragisch. Wir müssen aufpassen, denn das Wort ist lebendig und kräftig und schlägt durch. Es kann an uns liegen, oft liegt es an unserer Trägheit und Behäbigkeit. Aber es liegt manchmal natürlich auch daran, dass das Wort nicht in seiner genügenden Klarheit und Schärfe ausgelegt wird. Wir hoffen, dass wir das heute Morgen auch immer wieder neu entdecken, dass es an uns arbeitet, die Gestaltungskraft des Wortes Gottes. Wenn ich über das Thema der Mission rede, möchte ich Sie ja immer darauf hinweisen, dass wir im Augenblick eine Ernte erleben, wie sie in 2000 Jahren Kirchengeschichte noch nie da war. Eine Ernte unter allen Nationen der Welt, nur Europa, ist der finstere Kontinent, wo nichts geschieht. Und wir werden es wieder merken, an dem, wir werden in diesen Tagen noch drüber reden, heute Abend oder morgen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir wahrscheinlich das Evangelium auch ein Stück weit an die Seite gerückt haben. Ich sehe eine ganz bedenkliche Entwicklung hier. In diesen Tagen erscheint das Büchlein von Fritz Laubach, der Mann, der ja einst den Anfang der großen evangelikalen Bewegung mit seinem Buch gekennzeichnet hat, der Aufbruch der Evangelikalen, der sagt, haben wir nicht heute schon weithin das Wort der Lehre aus der Mitte der Gemeinde wieder gerückt? Und darum erlischt dieses Feuer des Glaubens eine ganz ernste Frage an uns, wo wir sind, die Gestaltungskraft des Wortes. Aber wir werden das heute Abend dann nochmal hören, wo der Aufbruch ist. Es ist immer nur ein Aufbruch des Wortes. Nun gibt es natürlich auch Schaum. Man kann immer wieder Aufbruch auch kurz machen, so wie es schäumt, wenn Sie Waschpulver in die Waschmaschine hineintun, ein bisschen den Deckel zumachen, sonst läuft der Schaum raus. Das ist kurzfristig, sind das Seifenblasen, das ist nichts, das meinen wir nicht. Sondern wo es Frucht gibt, wo es neues Leben gibt, wo es Bekehrung, wo es Veränderung gibt. Und ich habe, anders als es im Programm stand, zwei Abschnitte ausgesucht für heute und morgen, für heute Apostelgeschichte 4. Die Texte, die bei Ihnen auf dem Programm stehen, die hatten wir vor 2 Jahren und ich habe mich gefreut, 2 Ehepaare waren schon vor 2 Jahren da und da wollen wir nicht uns wiederholen. Und zwar geht es darum, Petrus und Johannes hatten ja den Lahmen an der schönen Pforte geheilt. Daraufhin gab es ein großes Aufsehen und Petrus hat das kurz erklärt, was geschehen ist und sagt, der Name Jesus hat diesen gesund gemacht. Das waren keine magischen Kräfte, der Name Jesus. Und darüber redet er entfaltet das kurz biblisch und es gab eine große Bewegung am Tempel von Jerusalem. Und jetzt Kapitel 4, stehen sie vor dem Hohen Rat und sind angeklagt. Ich will nachher sagen, warum das mit der Gestaltungskraft des Evangeliums etwas zu tun hat. Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer. Der Hauptmann des Tempels, der gehörte ganz hoch in die oberste Charge der Hohepriesterbeamten, die etwas zu sagen hatten. Die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Dann kamen noch die Frauen dazu und die Jugendlichen. Es war eine Riesenzahl. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Obren und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas, der hohe Priester und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom hohen Priestergeschlecht waren. Das war jetzt die gesamte Führungskrew am Tempel von Jerusalem. Und sie stellten sie vor sich und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? War das ein Geist von unten? War das eine satanische Macht? Das wissen wir. Das ist möglich, dass solche Wunder geschehen können. Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volks und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen von Jesus Christus, das müsste ich kurz nochmal erwähnen, ist ein bisschen unglücklich immer, dass in unserem Bibeltext dieser Name von Jesus Christus durchdekliniert wird. Es ist im Deutschen, in der deutschen Sprache, wenn etwas deutsche Sprache liegt, sogar nicht mal gut. Ich habe mir angewöhnt, das nicht mehr Jesu Christi zu sagen. Das ist für alle Neugläubigen ganz arg schwierig. Ich glaube an Jesu Christo und so. Die kommen zu ganz komplizierten Dingen. Denn das ist nicht einmal lateinisch dekliniert. Das ist sogar von griechischen her und dann noch ein verballhornter Text. Im Namen von, muss man immer sagen, von Jesus Christus. Und der schöne Jesus-Namen soll nicht in Jesu oder Jesu oder so sein. Im Namen von Jesus Christus, dann haben wir es ganz arg schön. Viele neue Bücherübersetzungen machen es auch schon, halten sich dran, ist auch nach dem neuen Duden völlig richtig so zu sprechen. Den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. War ja im Alten Luther noch drin, als allein der Name Jesus passt völlig sinngemäß dorthin. Sie sahen aber den Freimut, das ist ganz wichtig, in der Altluther hieß es Freudigkeit, das meinen wir immer, das sei eine Seelenhaltung, es geht um den Freimut, das unerschrockene Zeugnis des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie Ungelehrte und einfache Leute waren. Da steht das Wort Laien. Das Wort Laien darf es bei Gläubigen nicht geben. Reden wir nachher auch noch davon. Wir sind hoffentlich alle Leute vom Geist Gottes erfüllt. Und von Anfang an in der Urgemeinde hat Gott nicht die Theologen benutzt, sondern die Zeugen, die vom Heiligen Geist getrieben waren. Wenn die Gemeinde Jesu von Theologen beherrscht wird, dann wird es schlimm. Das muss immer noch das Zeugnis derer sein, die ungelehrt und so sagen es die vom Hohen Rat, das sind doch einfache und ungelehrte Leute. Das ist die herrliche Zeugengeneration des Reiches Gottes, des Herrn Jesus, seine Boten. Und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber an den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Da hießen sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und verhandelten miteinander und sprachen, was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreiche unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Im Namen von Jesus. Das heißt, im Auftrag und im Gehorsam von Jesus. Diskutieren dürfen sie, solange sie wollen. Aber sie dürfen nicht mehr das vollmächtige Jesuszeugnis weitersagen. Davor hatten sie Angst. Das Reden im Namen von Jesus. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinenfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen von Jesus. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihn und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Die Jesuspredigt weckt Widerstand. Die Jesuspredigt weckt Widerstand. Heute bemüht man sich ja immer wieder, wenn wir evangelisieren, dass das Zeugnis, das wir geben, richtig bei Menschen ankommt. Und wir gebrauchen alle Künste, um richtig anzukommen. Ist uns eigentlich bewusst, dass es eine ganz passende Reaktion ist, dass der Widerstand aufbricht? Viele gläubige Leute in einer Evangelisation zum Beispiel werden unruhig, wenn da Widerstand kommt. Und die kapieren gar nicht, das gehört zum richtigen Jesuszeugnis dazu, dass sich Widerstand regt. Ich hatte vor einigen Jahren eine interessante Begegnung in Afghanistan in einer Bibelstunde für Pashtunen. Sie wissen, dass bis heute die Christen in Afghanistan nicht aus der Deckung auftauchen dürfen. Das hatten wir ja mit dem Rahman erlebt. Das sind ja alles konvertierte Muslime, deren Leben völlig bedroht ist. Es gibt eine ganze Reihe. Und da war ein kleiner Kreis von einem tüchtigen, erfahrenen Missionar geleitet, der hier aus der Ecke kommt. Und die saßen auf dem Boden, das waren so große Pashtunen, das ist der Stamm, auch dort gerade aus der Ecke, wo sich der Bin Laden heute versteckt hält. Das ist schon ein Mut, wenn die sich dazu bekennen. Und die waren 2 Stunden beieinander, kein Foto natürlich erlaubt, weil das alles viel zu risikoreich war. Und die haben so große, schöne, lange Bärte gehabt, mit Henna-Farbe eingefärbt, rot, sah super aus. Und die Männer und haben mir die Hand gedrückt und sich gefreut, Mitchristen zu finden. Ich sag, was habt ihr denn studiert? Ich verstand ja ihre Sprache nicht. Was habt ihr denn da studiert? Sagen sie, wir lesen Apostelgeschichte. Und überall, wo Jesus Gemeinde baut, gibt es Verfolgung. Da haben diese Pashtunen, die am Anfang des Glaubensweges stehen, was ganz Wichtiges entdeckt. Wo Jesus seine Gemeinde baut, gibt es Widerstand. Weil der Feind tobt, das kennen wir schon aus unseren Aktionen. Wir haben immer so in der burschikosen Sprache gesagt, wenn wir von Jesus evangelisieren wollen, ist in der Hölle großer Lärm. Und da wird alles gemacht, dann kommen die Mitarbeiter hintereinander, dann klappt es mit der Einladung nicht und dann kommt Ärger und dann gibt es Streit. Und da will der Teufel Verwirrung schaffen. Da kommt er sogar viel, viel weiter als beim Widerstand von außen. Dass der auch kommt, dass plötzlich Störungen kommen, das Mikrofon nicht tut oder dass gehetzt wird oder böse Gerüchte kommen. Das müssen Sie wissen. Wir haben es mal erlebt bei einer Evangelisation vom Wilhelm Busch, wenn wir junge Kerle waren in Urach. Da haben plötzlich dem seine Nerven geflattert. Da hat er plötzlich mittendrin in der Evangelisation gesagt, schalte doch mal den Brummer aus. Da ist ein Brummer, da war kein Brummer. Da haben die Nerven des Evangelisten nicht mehr durchgehalten. Wir konnten bloß nur beten, sagen, Jesus, halt ihn, dass er durchmachen kann. Es war eine Atmosphäre, wo Leute sich gerade entscheiden wollen. Und da versucht der Teufel mit jeder Weise, das zu stören. Der Widerstand. Hey, ist doch klar, der Fürst dieser Welt will sich doch nicht seine Beute rauben lassen. Und wir müssen wissen, es ist kein Kinderspiel, wenn wir evangelisieren. Und dafür müssen wir betend eintreten. Wir waren schon beim Wesley oder beim Spörtchen, die da immer während der Versammlung Beta hatten. Wo man oben nur der Redner konnte sehen, wie die während der Versammlung beten. Nun, das muss nicht sein. Aber dass wir es wissen, es ist Kampfessituation. In der urchristlichen Gemeinde gibt es Widerstand und Verfolgung. Und wo heute Erweckung ist, gibt es viel Widerstand und Verfolgung. Und darum ungeniert von Jesus reden. Es gibt gar keinen Widerstand, wenn wir das Thema Jesus aussprechen. Und wenn wir heute in viele Gottesdienste kommen, ist das ja eine Not, dass wir sagen, was fehlt eigentlich? Und dann merken wir es. Es wird vielleicht von Gott geredet. Ich merke das immer wieder bei jungen Leuten, dass sie sagen, ich will auch von Gott Zeugnis geben. Das ist nicht das Problem, von Gott Zeugnis geben. Das wissen sogar die Atheisten, dass Gott gibt. Sondern die anderen Religionen wissen auch etwas von Gott. Sondern an Jesus scheidet sich alles. Und in Jesus ist nochmal alles, was Gott sagt, ganz gebündelt und da gibt es Widerstand. Und darum ist so wichtig, dass wir von Jesus reden und dann als Zeugnis, das heißt erlebt und erfahren. Auch das wird mir immer wichtiger, dass heute wir so viel theologische Richtigkeiten haben, die uns erzählt werden. Aber was ist das wunderbar, wenn einer erzählt, was er erlebt hat mit Jesus. Es kann sein, in einer schweren Anfechtung, wie er ein Wort gehört hat, das ihn getröstet hat. Sie wissen, wie das Ihnen auch hilft, in Augenblicken der Schwermut. Es sagt Ihnen einer, du, ich habe das erlebt und das will ich dir weitergeben. Die Erfahrung, dass Jesus aus der Tiefe des Herzens kommt und das wieder zum Herz geht. Ungeniert von Jesus reden. Der Paulus erwähnt ja noch einen zweiten Punkt, warum das ungeniert so wichtig ist. Sie kennen es am Anfang des Römerbriefs, Kapitel 1, Vers 17. Ich schäme mich nicht am Evangelium. Ich geniere mich nicht am Evangelium. Warum geniert man sich denn am Evangelium? Ja, ich habe das auch schon oft gehört, dass Leute sagen, das ist alles bei Ihnen so einfach. Sie sagen halt Jesus, Jesus, Jesus. Ja, aber ich kann es nur ganz einfach sagen. Jesus Christus ist für meine Schuld gestorben. Er ist doch Retter und Erlöser meines Lebens. Und Paulus sagt, wenn ich nach Rom gehe, in diese grandiose Stadt, Weltstadt, ich geniere mich nicht, dieses schlichte Jesus-Evangelium zu bringen. Schon auf dem Areopag in Athen, wo der ganze Hellenismus mit seiner Weisheit war, hatten die ihren Spott und sagten, was will dieser Lotterbube sagen, so heißt es im Alten, oder was will dieser hergelaufene Mann uns da erzählen? Und er sprach von Christus und dann sprach er vom Gericht und dann gab es die Scheidung. Ich geniere mich nicht, die einfachen Aussagen des Evangeliums sind ungeniert von Jesus reden. Bitte Sie immer wieder, wenn Sie zu Kranken kommen, machen Sie es nicht zu lang. Viele Kranke werden noch kränker, wenn man so lange im Bett sitzt. Ist anders, wenn die Ehefrau am Bett sitzt, aber manches treibt ja in den Schweiß dann bloß. Aber dass Sie sagen, ich bin gekommen, um dir ein Jesuswort zuzurufen und ich will mit dir beten und mit zwei Sätzen und ich will dich segnen im Namen von Jesus. Das ist ermutigend, das Zeugnis von Jesus. Ernsthaft weitergehen, ich geniere mich nicht. Auch bei denen, die ablehnend sind. Es ist eine große Gefahr, dass wir meinen, wir müssen das Evangelium attraktiv machen. Wir müssen es für die Leute umsetzen. So wie man bei den Kindern mit dem Mixer die schwierige Sache, dass beim Baby in den Mund reingeht, macht man es zum Brei. Ich muss es doch geschickt denn machen. Sicher, wir müssen uns bemühen. Aber der Paulus sagt, ich habe es nicht mit vernünftigen Worten probiert, denn es bleibt immer der Anstoß des Glaubens bei Jesus da. Und es ist wirklich nur der Heilige Geist, der die Augen öffnen kann zum Glauben. Das ist ein Wunder des Heiligen Geistes. Kein Mensch ist je anders zum Glauben gekommen als durch das Wunder des Heiligen Geistes. Und das tut der Herr zu seiner Zeit. Wir wollen seine treuen Zeugen sein. Und das will die ungeniert von Jesus reden, egal aus welchem Grund auch, denn an Jesus entzündet sich der Widerstand eben der jüdischen Gemeinde, das war ja damals die Kirche. Der Widerstand ist da. Beim Paulus war es ja nachher auch so, Jesus, den du verfolgst. Als der Herr ihm begegnete vor Damaskus. Ich bin's. An der Stelle entsteht die Glaubenserkenntnis. Und es war für den Hohen Rat so gut, dass sie sagten, Jesus ist gestorben, wir haben ihn beerdigt, jetzt ist die Sache erledigt. Und da war das Erleben an der Heilung des Lahmen. Jesus, den wir doch ermordet haben, der lebt, der ist da, du kannst ihn finden. Übrigens ist es ja bei Ihnen die Entdeckung gewesen. Ja, er lebt wirklich. Ach so, der ist da, der kennt mich, der ist um mich. Ich kann mit ihm leben, ich kann ihm vertrauen. Wahrscheinlich liegt da heute die Not in der Christenheit, dass ein großer Teil von Christen das noch nie erlebt hat. Und ich denke immer wieder, dass Sie, die Sie mit solchen Menschen auch zusammenleben, ganz praktisch, das ganz wunderbar weitergeben können, auch an junge Leute, weitergeben können, das den Enkeln immer wieder sagen und den Hausbewohnern sagen. Und gerade wenn man mit ihnen spricht oder die schütten mal das Herz und sagen, jetzt wollen wir das alles Jesus sagen. Wer, Jesus? Das ist doch irgendwas so eine Theorie. Nein. Und da fängt man an zu beten und dann entdecken Leute, ach ja, Jesus lebt ja wirklich. Und der Herr tut den Schieber weg von den Augen und sie erkennen ihn und können begreifen. Also ungeniert von Jesus reden, hier heißt es, die verdross es, dass sie das Volk lehrten und verkündigten den lebendigen Christus, der da ist. Christus, der Messias, und sie legten die Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen. Die Feinde können der Gemeinde nie schaden, die Feinde von außen. Weil die Nöte der Gemeinde im Inneren, die machen das Zeugnis unwirksam. Noch nie haben die Verfolger wirklich die Gemeinde Gottes lähmen können. Im Gegenteil, sie haben das Feuer immer nur verstärkt, wo das auch war. Durch unsere Arbeit Hilfe für Brüder sind wir ja mit Christen in etwa 120 Ländern der Welt verbunden und erleben das. Ich sage immer, auf Kuba ist das heute so wunderbar, in diesem Kommunismus wie eins in den Ostländern. Das sind ja ganz stark wachsende Kirchen. Und wenn man das miterlebt, man kommt als Tourist, darf man ja gar nicht die Gemeinden besuchen, ist ganz schwierig, wie die Christen in dieser ganzen Beschränkung leben. Sie dürfen öffentlich gar nicht evangelisieren. Und dann sind es wieder die Hausbesuche, die wir so vernachlässigen. Die Hausbesuche und die jungen Prediger, die oft gar keine Ausbildung gehabt haben, die gehen von Türe zu Türe. Die Leute laden sie ein, weil sie diese Hoffnung von Jesus hören wollen. Und das zieht die Menschen, das zieht die jungen Leute in einer Gesellschaft, die ja keine Hoffnung mehr hat, wo die äußeren Lebensumstände so verzweifelt sind. Und das Evangelium von Jesus trifft auf offene Ohren. Und ich will sie nur dadurch ermuntern, wieder zu diesem fröhlichen Jesuszeugnis, ganz egal, welcher Widerstand da ist. Und das Evangelium wirkt und hat hier Gemeinde gebaut, auch trotz allen Widerstandes. Und sie bekennen es, und als sie dann bedroht werden und dastehen vor dem Hohen Rat, Sie müssen sich mal vorstellen, das waren doch einfache Leute, wenn das da steht, das sind doch keine Theologen, und für die galt doch nur das ist der Doktor und die Ausbildung, wo hast du denn studiert, wo warst du beim Rabbi Gamaliel oder wo hast du deine Ausbildung gehabt? Und die sagen, aber Jesus lebt, aber Jesus lebt. Und die sagen, ihr dürft es aber nicht mehr sagen. Und sie sagen, wir können es gar nicht mehr anders als so weitersagen. Das war in der Jesusgemeinde zu allen Zeiten die große Triebkraft. Und ich finde das bis heute so wunderbar in den Gemeinschaften hin und her, dass das auch so viele Leute, gläubige Leute sind, die das Wort des Evangeliums auslegen. Und ich wünsche es auch, dass in unseren Versammlungen dieses Lebenszeugnis wieder froh durchbricht, dass echt aus der Erfahrung kommt, wo man sagt, das habe ich entdeckt und ich will das weitergeben. Das hat mein Leben so reich geprägt, das war Wunderbares, der Schatz dieser Gemeinschaftsarbeit, die wir neben unseren Freikirchen und Landeskirchen und allem haben, in unseren Bibelkonferenzstätten, an so vielen Orten, diese Bibelstunden. Bei den Hauskreisen möchte ich immer wieder bitten, da muss man immer aufpassen, wenn man ein paar Leute dabei hat, sind immer auch ein paar dabei, die den Mund nicht mehr zukriegen. Und die schwätzen das Blaue vom Himmel runter. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Wir wollen ja das Jesus-Thema in der Mitte haben. Und das ist schwierig. Wie kann man sie stoppen, ohne dass die verletzt sind? Die sind natürlich verletzt, wenn die nicht reden dürfen. Ein paar haben jetzt in ihrer Mitte schon wieder ganz hell genickt. Darum will ich Ihnen sagen, da muss man andere Lösungen finden. Es ist nicht immer das Beste, dass alle reden. Weil man manches muss man auch lehrmäßig wieder, ich finde es hier schade, dass ich jetzt allein rede, ich hätte manches von Ihnen noch gern gehört, aber es ist ja die Ordnung schon, dann beugen wir uns. Aber wissen Sie, dass wir wieder den Mut haben, sagen, nein, ich möchte mal hören, da gibt einer uns die Einleitung und führt uns mal in einen Text hinein, dass wir die Tiefe eines Gotteswortes auch wieder verstehen, gehört auch dazu. Und da bitte ich Sie auch, den Hauskreisen darauf zu achten, weil das ist. Und noch einmal, in der Urchristengemeinde war das Evangelium die prägende Kraft. Ich sage das noch einmal, weil bei uns heute das ja eine große Diskussion ist, wie können wir unsere Gemeinden wieder mit neuem Leben erfüllen. Und dann ist immer die Methodenfrage da. Ich freue mich doch, natürlich Methoden gehören dazu, nur Methoden kann man immer anpassen. Methoden, die kann man auch verändern, das sind ja nicht starre Gesetze. Und natürlich müssen wir Lebensformen finden, die echt und lebendig sind. Und gerade wenn wir etwa Versammlungen haben, wo auch Leute kommen, die vielleicht gar keinen Zugang zum Glauben haben, ist es wichtig, dass wir die Herzlichkeit haben, die Liebe, die ausstrahlt und dann die Botschaft unmittelbar auch im Lebensbezug bezeugen können. Ist ganz arg wichtig. Aber entscheidend wird immer sein, dass das Wort des Evangeliums kommt. Und das kommt ja ganz häufig vor, das Wort. Wenn Sie weiterschlagen, etwa wie die Flüchtlinge nach Antiochien kommen und sie redeten nichts anderes als das Wort. Was ist das Wort? Das Wort ist das ganz spezielle Evangelium von Jesus, das ist die Jesusbotschaft, die komprimierte Jesusbotschaft. Oder so sagt dann Paulus an den Timotheus im 2. Timotheusbrief Kapitel 4, predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Was heißt zur Unzeit? Es gibt nicht besondere Zeiten, wo man sagt, da kommst du geschickt an. Es kann auch sein, du bist ungeschickt, aber sag das Wort immer und vollständig. Das Jesuszeugnis ist dran bei jeder Gelegenheit. Denn wenn man den richtigen Moment abpassen will, kommen Sie nie dazu. Da werden Sie scheitern. Seien Sie ein mutiger Jesuszeuge und Sie wissen gar nicht, wie das aufgeht und wann das ankommt. Predige das Wort, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, sagt Paulus. Und gerade dort in dem Kapitel 2. Timotheus 4, predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit, wo Paulus sagt, du musst mitleiden, auch weil du ein Streiter Christi bist. Und ich selber leide Verfolgung um des Evangeliums willen. Da werde ich geschlagen drum. Deshalb das Evangelium gestaltet, prägt und schafft etwas ganz Wunderbares durch die Zeugen, die mutig Jesus bezeugen. Was brauchen wir, um das Wort richtig sagen zu können? Wir müssen selber Geistliche sein. Und das ist nach dem Römerbrief Kapitel 8, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also wir müssen Leute sein, vom Heiligen Geist durchdrungen. Herr Jesus, du musst in mir Wohnung machen, damit ich dein Zeuge sein kann. Nur der Geist Gottes kann unser Zeugnis lebendig machen. Das ist die wichtigste Voraussetzung in unserem Zeugendienst. Hier hat man zählen können, wie viel zum Glauben kam. Und das darf man auch. Aber es ist schwierig, man kann es oft gar nicht feststellen. Vieles kommt erst nach vielen Jahren zum Vorschein, dass Leute sagen, damals habe ich mich entschieden, damals habe ich eine große Prägung gehabt, das hat mein Leben ganz arg bestimmt. Und zwar das Evangelium scheidet, weil es Nein sagt. Ist Ihnen schon aufgefallen, es gibt viele Predigt, die wir machen, wo man niemand vor den Kopf stoßen will. Walter Lach, der große Bibellehrer, hat gesagt, es wird erst interessant, wenn man Nein sagt. Das Evangelium sagt zu vielem Nein und dann scheiden sich die Geister, wenn man sagt, aber Jesus sagt Nein zur Sünde, zu vielen falschen Wegen, zu Irrwegen. Es gibt kein anderes Heil und keinen anderen Namen. Natürlich nicht Buddha und natürlich nicht Shiva und natürlich nicht Allah führt zum Heil. Das ist heute in weiten Kreisen der Christenheit sehr umstritten, die so gesagt wird, alle Religionen führen zu Gott irgendwie. Nein, allein der Jesusname rettet. Es gibt keinen anderen Weg. Und das hängt doch davon ab, dass es keine Lösung meiner Schuldfrage gibt, als durch Jesus. Und ich bitte Sie immer wieder, erzählen Sie das. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass eine ganz große Versuchung heute ist, dass man sagt, ich will vorbildlich leben. Es ist wichtig, dass Sie Jesus keine Unehre machen, natürlich. Aber das ist für Ungläubige kein Zeugnis. Verstehen Sie, wenn Sie das gut, wenn Sie dem Kellner ein gutes Trinkgeld geben und dem Müllmann ein gutes Trinkgeld geben, aber dadurch wird er kein Christ. Das ist lieb, wenn Sie es machen. Zu Recht, wenn Sie Gutes tun. Christ werden Sie erst, wenn Sie einem anderen sagen, was Christus in Ihrem Leben bedeutet. Und dann müssen Sie davon reden, dass Sie sagen, ich bin gar kein guter Mensch, sondern ich leide täglich an meiner Sünde. Und das halte ich für so schlimm, dass wir das nicht mehr sagen. Das ist das Wichtigste. Wenn wir in der Verkündigung das sagen, wissen Sie, dass ich heute vielfach das Blut Jesu brauche, weil es in meinem Leben Mächte der Finsternis gibt, auch als bekehrter, wiedergeborener Mensch. Das ist nicht weg. Und bis zu meiner Todesstunde ist das ein Kampf. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder vollkommen sei. Ich jage ihm nach, seitdem ich Christus ergriffen habe. Ich will von Christus ergriffen sein. Ganz tief, und er muss mich erfüllen. Und dann kann ich es dem anderen sagen, aber das ist mein Trost. Wie wichtig ist das, dass wir unseren Kindern sagen, ich bin nicht vorbildlich. Meine Mutter hat es noch auf den Zettel geschrieben, beim dritten Herzinfarkt im Sterben. Alle, beide Sünden, hat sein Blut hinweggetan. Das ist wichtig, gläubige Christen. Da berge ich mich. Das ist unser Zeugnis. Deshalb gibt es kein anderes Heil. Wie will ich denn meine Schuld aufarbeiten? Gehen Sie zu Ihren Türken, sage ich immer. Gehen Sie zu Ihren Türken in der Nachbarschaft. Erzählen Sie ihnen, wie Sie das befreit. Gar nichts angreifen vom Islam. Aber da horchen Muslime auf. Denn sie spüren, dass die Schuld ihres Lebens von ihnen nicht getragen wird. Sie haben keine Lösung für ihre Schuld. Die Hindus haben keine Lösung ihrer Schuld. Vor 150 Jahren ist die Tochter vom Königspriester in Kathmandu, die ist mit 7 Jahren verheiratet worden und mit 11 Jahren starb ihr Mann. Das war natürlich keine funktionierende Ehe, aber es ist Hinduismus. Und da heißt die Witwe ist schuld am Tod des Mannes. Das ist der Glaube der Hindus. Darum die Witwenverbrennung. Man soll mal wissen, wie brutal die Religionen sind. Jahrzehnte durch Heiligtum und Heiligtum gezogen, hat gesucht, wo gibt's Rettung. Der Vater ging mit Königspriester von Kathmandu. Der starb und dann findet sie ein paar Blätter vom Neuen Testament in Indien und findet Jesus. Es gibt Befreiung, dass sie wissen, darum müssen wir es den Hindus sagen. Wir müssen es ihnen sagen, wir müssen es den Muslimen sagen, weil es keine andere Rettung gibt, keinen anderen Namen. Streiten Sie nicht theoretisch, das ist keine Religionsdiskussion, sondern sagen Sie es, ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe, denn wo ist solch ein Herz wie deins vor Liebe? Du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Und das sind doch massive Dinge, die mich bedrohen. Wenn wir älter werden, dann fallen doch auf unser Gewissen Taten aus unserer Kindheit ein, wo wir uns versündigt haben, schmutzige Dinge, die uns beschäftigen. Und das geht bis ins Alter hinein. Wir sind doch anfällig durch die Sachen, die wir in der Zeitung lesen und im Fernsehen sehen und Schmutzbilder, die in unserer Fantasie aufsteigen. Herr, mach mich doch frei, du löst mich und machst mich frei. Und dass sie nicht ein perfekter Mensch sein wollen, sondern ein sündiger Mensch, der durch Jesus gerecht geworden ist. Seien Sie das. Ja, mein Leben ist voller Fehler, aber Jesus hat mich lieb und hat mich erhalten. Das ist Evangelium. Und das muss gepredigt werden, ungeniert. Und die Leute sollen nicht eine falsche Meinung von uns haben. Ich kann das gar nicht mehr hören, wenn die Leute sagen, da hat jemand zu mir gesagt, wenn ich dich sehe, würde ich auch glauben. Du siehst so gut aus und du bist, das hindert doch das Evangelium. Verstehen Sie? Das, was heute in dieser Welt anspricht, wo alle wollen gut sein, alle wollen, die Humanisten, alle wollen gut sein, predigt dieses Evangelium von Jesus. Und Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Daran hängt das, ob wir den Mut haben. Und wer den Namen von Jesus verleugt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen am jüngsten. Aber wir wollen uns am Jesus-Namen nicht genieren lassen und uns zurückhalten lassen. Es ist wunderbar, wie die dann sagen, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Natürlich können sie es lassen. Wenn wir mit der Gemeinde Straßeneinsätze gemacht haben in der Königstraße, muss ich immer sagen, das war so das Schlimmste, was ich mir in meiner ganzen Zeit in unserer 30-jährigen Geschichte in der Ludwig-Hofacker Gemeinde in Stuttgart vorstellen konnte. Denn da steht man so da und die Leute laufen vorbei. Das ist ja sehr wunderbar, wenn man so brav zuhört wie Sie. Das ist ja ein Vergnügen, da höre ich gar nicht mehr auf. Aber in der Fußgängerzone, wenn der Jugendchor gesungen hat, das war super. Aber dann kam man, irgendwo muss man in ein paar Worten, 3-4 Minuten, ein Zeugnis unterbringen und das ist doch gar keine Atmosphäre. Und dann viele spotten und andere sind und die Christen ziehen eh die Mundwinkel runter. Und da denkt man immer, hoffentlich kommt noch ein Hindernis, dass ich nicht gehen muss. Und so geht es uns ja oft auch bei den Besuchen, dass wir sagen, soll ich denn da nochmal hingehen? Das sind doch schwierige Verhältnisse. Da weiß man, da war eine Scheidung und jetzt ist die Frau in der Schwermut und da sitzt sie, da soll ich rübergehen und sie trösten? Das ist immer Seelsorge, die wir machen. Soll ich da hingehen? Da ist ein Todesfall. Und dann laufen wir oft vorbei oder schmeißen das Kerzchen rein und sagen, jetzt müsste ich einen Besuch machen, müsste von Jesus reden. Und ganz kurz und praktisch aus dem Leben, natürlich kann ich es lassen, aber wenn ich wirklich weiß, der Herr sendet mich dazu und das ist das entscheidend Wichtige heute für meinen Dienst. So entsteht Gemeinde, so lebt Gemeinde. So ist Gemeinde Licht und Salz in der Welt durch das Jesuszeugnis. Mir gefällt das immer wieder, wie die Neubekehrten diesen Geist am meisten haben. Ich kann es doch nicht lassen. Kaum sind sie zum Glauben gekommen, kommen sie auf ganz tolle Gedanken. Sicher, die Atmosphäre muss auch stimmen, gell? Ich rätsle immer rum, wie wollen das die machen, die jetzt sogar beim Fußball-Weltmeisterschaft noch von Jesus zeugen. Ich bin gespannt. Ich könnte es nicht. Nach einem Fußballspiel rege ich mich auf und sage, so ein blöder Schiedsrichter und dass der das Tor nicht getroffen hat, sondern so knapp drüber schießt, da sind die Emotionen so los. Ob das gerade die Atmosphäre ist, wo man Jesus Zeugnis gibt. Aber Sie haben viel Gelegenheiten in Ihrer Umgebung, wo verzweifelte, hoffnungslose, traurige Leute sind. Zu denen zu gehen und dann ihnen zu sagen, ich muss das Evangelium sagen. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Wenn Sie einmal nach Weimar kommen, dann sehen Sie die Stätten des deutschen Geistes, wo Goethe und Schiller waren. Dann gehen Sie auch zum Friedhof, wo der Johannes Falk liegt, der einst das große Kinderheim machte, nachdem ihm so viele Kinder gestorben waren in der Familie, der das Lied O du Fröhliche gedichtet hat. Und dann gehen Sie auch noch rauf, was auch noch zum deutschen Geist gehört, nach Buchenwald, ins KZ. Sagen die meisten, das will ich nicht, das müssen Sie, weil es mit dazu gehört. Und dann gehen Sie in die Zelle, wo Paul Schneider war, den man geschlagen hat und er wusste, was kommt und dann hat er sich die Gitterstäbe gehängt und hat gerufen, Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, als die Tausenden auf dem Appellplatz standen. Und es waren viele, die gesagt haben, der hat mir das Leben gerettet mit seinem Zeugnis, obwohl sie den Schneider zu Tode geprügelt haben. Es gehört alles mit dazu, in unserer Zeit heute, dass das Wort von Jesus erklingen muss, weil es die einzige Hoffnung ist. Wir leben heute in einer wunderbaren, friedlichen Welt. Mensch, Rente ist gesorgt, Sozialsachen sind gesorgt, medizinisch, wenn der Streik vorbei ist, der Ärzte ist auch wieder gesorgt. Fast alles läuft. Bei uns wird sogar der Müll wieder abgeholt in Stuttgart. Wir haben es nicht mehr für möglich gehalten. Verdi ist heute schon Meister in einem Lahmlegen. Hoffentlich ist kein Mitglied unter uns jetzt dabei, der gekränkt ist. Aber wenn Sie so denken in dieser Frieden, wir wissen aber nicht, was morgen kommt. Ich bin der Meinung, dass diese Kräfte des antichristlichen Hasses wieder beginnen. Und wir wollen unsere jungen Leute rüsten und sagen, seid Jesuszeugen. Das ist die Stärke der Gemeinde. Es war die Urchristengemeinde, die stand und ihren Dienst getan hat, weil es vom Wort des Evangeliums herkommt und gefüllt ist vom Wort. Und weil man hier allein das weitersagen kann, denn dieses Wort wirkt und schafft Glauben. Der Samen des Wortes Gottes, so sagt die Bibel, der Samen des Wortes Gottes schafft Glauben. Der geht auf, wenn es nicht erstickt wird. Reichtum, Sorgen, Begierde, sagt Jesus. Das ist die Gefahr für uns heute. in unserer toten Zeit heute. Aber das Wort soll aufgehen und Frucht schaffen. Wehe, wenn wir schweigen. Wir wollen ungeniert von Jesus reden. Lieber Herr, wir wollen dir danken, dass du uns dieses Wort gegeben hast und dass wir dieses Wort auch weitergeben dürfen. Herr, wir sind oft so verunsichert, wir wollen keinen Anstoß geben. Aber da zeig uns doch, wie Menschen nach deinem Wort dürsten. So wie wir selber danach gesucht haben, bis du dich offenbart hast. Lass es immer ein lebendiges, kräftiges, durchdringendes Wort sein. Und erleuchte uns und mach uns wieder ganz brennend für dich. Wir wollen dich jetzt auch bitten für alle Gemeinden, die in der Verfolgung stehen, die im Widerspruch sind, für all deine Zeugen, die um deines Namens willen leiden müssen. Auch ganz besonders in der islamischen Welt, aber auch in Sri Lanka, im Buddhismus, aber auch in Israel. Herr, mach du deine Jesusgemeinde fröhlich im Zeugnis für dich und gib du den nötigen Freimut, ungeniert von dir zu reden. Wir wollen dir danken auch für diese herrliche Zeit, die wir hier haben, für diese Stätte des Friedens und deiner Gegenwart. Segne uns diesen Tag. Amen.